Mit vollem Magen und beeindruckt von der vorbeigesausten Landschaft seid ihr jetzt im Bahnhof Tokio angekommen. Ihr verabschiedet euch freundlich von der alten Dame, schnappt euer Gepäck und steigt aus. Nun befindet ihr euch auf dem Bahnsteig, bereit für den nächsten Abschnitt eures Abenteuers. Doch was braucht jeder Abenteurer, um es zu bestehen?
Maxe, erzähl, was glaubst du, was braucht jeder Abenteurer, um das Abenteuer zu bestehen?
Eigentlich eine Piratencrew, das war jetzt mein erster,
erster Gedanke.
Ich weiß aber nicht, ob ich mit einer Piratencrew nach Japan fliegen würde, wenn es die richtigen Piraten sind, schon. Ich weiß aber, dass du auf den Reiseführer raus willst.
Mhm.
Und über einen solchen sprechen wir heute. Und wir sprechen auch gleich drüber, nachdem wir unseren Gast vorgestellt haben, warum Reiseführer dem überhaupt nicht gerecht wird.
Wir begrüßen Hiro vom Kanal Einfach Japanisch. Die Webseite heißt, meine ich, auch so, Einfach Japanisch. Japanisch-deutscher Dolmetscher, groß geworden eben, denke ich, kann man so sagen, über den Instagram-Kanal Infotainment über Japan. Hiro, hi.
Hallo, so, ich bin vom Kanal Einfach Japanisch, also wie schon gesagt, Dolmetscher und Übersetzer und auch mittlerweile Content Creator, der dann versucht, im deutschsprachigen Raum über alles über Japan und Japanisch dann beizubringen.
Und ich würde fast behaupten, thematisch gar nicht mehr wegzudenken. Irgendwann bist du auch bei mir in Instagram aufgetaucht.
Ja.
Und dann, wenn es ums Thema Japan ging, gab es nur noch dich. Maxi, hast du es auch so wahrgenommen?
So ging es mir tatsächlich auch. Du bist dann auch bei mir so im Instagram-Feed aufgetaucht und ich bleib normalerweise nicht hängen, wenn mir der Algorithmus irgendwas random ausspielt. Aber dein Content, den finde ich sympathisch und den finde ich vor allem so auf gut Englisch digestible. Du lernst immer was, du erklärst Sachen gut, du machst es quick und dann bist du immer öfter bei mir aufgetaucht und ich hatte damit kein Problem.
Ein Glück. Aber es ist auch wirklich so, wenn jemand sich irgendwie für Japan interessiert, dann ist auch mehr oder weniger vorbei und man kommt irgendwie nicht mehr an mich vorbei.
Das ist eine gute Aussage, wenn man an dir nicht mehr vorbeikommt. Und das finde ich wahnsinnig stark, vor allem, weil du deine japanische Kultur sehr spielend leicht näher bringst. Also das ist, ja, es ist Infotainment, hat Martin vorhin schon gesagt. Und es ist wahnsinnig sympathisch und immer gern gesehen, zumindest bei mir.
Ja, freut mich zu hören. Ich meine, es wird ja auch dann einfach sehr viel dann über Japan erzählt, auch dann irgendwie auch ohne nachzudenken. Und da sind auch ganz viele falsche Informationen dabei. Also soll es auch dann irgendwie jemand von der Gegenseite geben, der das wieder richtig stellt und weitere Fakten dann beibringt.
Sehr gut.
Da hast du recht.
Einfach Japanisch ist der Titel des Buchs, das wir heute besprechen. Und auch, ja, der Name ist Programm. Wir sprechen über die Kultur. Alles locker flockig. Das Buch ist seitdem, korrigier mich, wenn ich falsch liege, seit dem 11.8. auf dem Markt. Das hast du geschrieben. Und eins muss man aber erwähnen, die Illustrationen sind von niemandem geringeren als David Fülecki, der heute leider nicht hier sein kann, aber Hiro ist da und spricht mit uns über Text und Bild. Natürlich nutzen wir die Chance, gleich mal zu fragen, Hiro, wie war die Zusammenarbeit?
Schon interessant, ehrlich gesagt, weil also manchmal gab es auch Phasen, wo er dann irgendwie lange geschwiegen hat und dachte, hat mich gefragt, was ist da los, krieg keine Antwort und zack, und dann kommt er plötzlich so mit 50.000 Bildern, die er schon in der Zeit fertig gemacht hat. Wenn er wirklich dran ist, dann ist er so hoch konzentriert und so ultraschnell, habe ich bisher noch nie gesehen. Und das war schon irgendwie witzig. Aber tat mir auch so ein bisschen leid, weil es war auch für uns alle das erste Mal so ein Lehrbuch rauszubringen, also Reiseführer plus japanisch Lernbuch. Und wir mussten auch dann vieles versuchen und auch nur aus Fehlern lernen. Mhm. Und anfangs war es auch dann tatsächlich so, dass er dann schon angefangen hat loszuzeichnen, bevor der Text finalisiert war. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das heißt.
Da muss er wahrscheinlich zweimal zeichnen oder dreimal zeichnen.
Also sehr viele Bilder konnten wir noch unterbringen, aber es gab schon ein paar Zeichnungen, die wir noch nicht reinbringen konnten, aber für die wir sicher noch irgendwelche Verwendungsarten finden könnten. Und so.
Das soll ja nicht umsonst gewesen sein.
Ja, genau.
Sag mal, hast du vorher schon mal ein Buch veröffentlicht oder war das für dich auch Premiere?
Ja, das war das erste Mal.
Wie fühlt sich das an, als Autor zu gelten?
Ehrlich gesagt nicht viel anders, als das Video draußen war. Und das, aber mittlerweile habe ich ja nicht nur ein, zwei Videos auf den Markt gebracht oder ins Netz gestellt. Und jetzt ist einfach fühlt sich einfach so ein weiteres Medium auf dem Markt erschienen, was einfach zeigt, was ich erzählen möchte. Mhm. Es ist nicht unbedingt so irgendwas Neues oder Großartiges, sondern einfach ein Teil meiner Tätigkeit. Aber es ist auch irgendwie witzig zu sehen, dass da plötzlich irgendwie Bücher stehen. Egal, wo ich dann hingehe. Sei es am Bahnhöfen oder Buchhändler. Und dass mein Name überhaupt in Büchern drinstehen, das ist ja an sich nichts Neues. Weil als Übersetzer oder Redakteur oder wie auch immer, das hatte ich schon mehrere Male oder mehrere hundert Male. Und jetzt ist da einfach ein Buch, wo ich dann ja quasi auf dem Cover stehe.
Kamst du schon in den Genuss, eins zu signieren?
Eins ist gut gesagt, sehr viel.
Ja, okay, ging schon los, weil sonst hätte ich gedacht, ah ja, vielleicht kam dann, wie soll ich sagen, dieses Neue, diese Überraschung, ah ja, das ist mein Buch, beim Signieren, aber...
So, es war ja auch so, dass auf der Animagic, das fand ja vom 1. bis zum 3. August statt, die drei Tage, und da wurde das Buch schon früher auf den Markt gebracht, vom Verlag Altravers, und da gab es auch zwei Signierstunden. Und leider hatte der Verlag dann noch zu wenig Bücher zu Animagic mitgenommen, das schon am Samstagvormittag ausverkauft war.
Das ist ein schönes Luxusproblem, oder?
Ja, ist eigentlich echt irgendwie so ein Luxusproblem, aber das ist schon schade, wenn am verkaufsstärksten Tag schon am Vormittag alles weg ist.
Klar.
Aber da war es auch natürlich schwierig zu rechnen, ne? Ja, ist einfach ist kein Manga. Und ist auch teurer als eben andere Bücher mit 15 Euro. Meckern möchte ich nicht.
Und 15 Euro für dieses Buch, die sind wahnsinnig gut investiert, Martin.
Denke ich auch.
Finde ich auch.
Hiro, du hast schon gesagt, es ist ein Reiseführer und ein Lernbuch, hast du gesagt. Wir haben es eingangs vorgestellt, eben als Reiseführer. Würdest du sagen, weil wir jetzt es oft erwähnt haben, jetzt gehen wir so langsam in das Buch. Hast du vielleicht eins zur Hand, das du uns zeigen kannst? Wir haben nämlich nur die PDF.
Ich bin gleich wieder da.
So sieht es aus. Würdest du sagen, der Begriff Reiseführer wird ihm gerecht?
Ist auch eine Art Reiseführer, aber hauptsächlich, ja, ich würde sagen, Punkt ist trotzdem Japanisch-Lernbuch, aber mit ganz vielen Lernelementen über die Japan-Reise oder japanische Kultur. Also Reiseführer in die Sprache und in die japanische Welt. So könnte man es bezeichnen.
Als jemand, der schon dreimal dort war im Urlaub, fand ich das auch sehr zugänglich. Also die Mischung ist gut. Man könnte jetzt auch sagen, es ist jetzt, naja, ich möchte jetzt vielleicht in Anführungszeichen einen richtigen Japan-Reiseführer oder ich möchte ein richtiges Lernbuch haben. Aber ich finde, diese Mischung habt ihr wahnsinnig gut getroffen inhaltlich. Und das macht dieses Buch wahnsinnig zugänglich. Auch wenn man die Seiten durchblättert und sieht dann die Tabellen mit den Schriftzeichen, denkt sich, oh Gott, muss ich das jetzt lernen? Aber das macht den Zugang wahnsinnig leicht, wenn man in diese Kultur eintauchen möchte und wenn man auch vielleicht die Sprache lernen möchte. Oder bestimmte Begrifflichkeiten.
Ja, und das Ziel ist ja auch dann, auch selbst wenn da ganz viele japanische Zeichen vorkommen, also wenn man einfach so durchliest und durchblättert, ist auch, glaube ich, dann so, dass am Ende schon die ein paar, ja, einfache Begriffe, Ohio oder sowas, so guten Tag, guten Morgen und sowas, dass man das schon lesen kann, ohne wirklich gelernt zu haben, dass man diese Zeichen dann zumindest passiv drauf hat, ohne selbst zu schreiben. Und es ist ja auch dann natürlich auch so wichtig, so eine Art Survival Guide für Japan rauszubringen, weil das sind auch so Elemente, die man auch in Japan erlebt, wenn man zum ersten Mal hinfliegt. So, man ist am Flughafen oder man geht auch 100 pro einkaufen, gehe ich mal davon aus, oder essen. Also die wenigsten würden nach Japan reisen, um nicht zu essen oder nicht zu kaufen. Oder die ganzen, weiß nicht. In unserem Kreis wahrscheinlich geht auch jeder zum Beispiel Greifarmautomaten oder diese Kapselautomaten oder im Manga-Läden und. Daran kommt man ja gar nicht vorbei. Und dass man solche zugänglichen, bekannten Beispiele reinbringt, war auch uns auch viel wichtiger als zum Beispiel, wenn es dann heißt, ja, wir schreiben mal heute einen Brief an einen Anwalt.
Ne? In die Verlegenheit kommt man hoffentlich nicht, wenn man dort im Urlaub ist.
Ja, oder ich meine, es gab auch schon Lehrbücher, die auch dann so ziemlich am Anfang mit dem Begriff Diplomat angefangen haben. Und da, das ist irgendwie ganz weit entfernt von der Praxis, meiner Meinung nach. Also ja, es gibt Leute, die das sehr schnell brauchen, aber dann bist du schon im Auswärtigen Amt. Und das sind heißt, wie viel Prozent der Bevölkerung? Ein Bruchteil vom Bruchteil.
Ist so. Das heißt, ihr habt auch eine bestimmte Zielgruppe im Kopf gehabt oder du, als ihr das geschrieben habt. Das heißt, es soll schon Leute ansprechen, die mit Manga und Anime vertraut sind und die über diese Schiene in die japanische Kultur einsteigen möchten, richtig?
Ja, das ist so die Hauptgruppe, aber auch Leute, die überhaupt dann irgendeinen leichteren Zugang haben wollen in die japanische Sprache oder japanische Kultur. Weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt dann einfach wirklich viele, viele Lehrbücher, aber viele sind auch sehr textlastig oder auch eben sehr trocken, so, ja, eben Lehrbuch. Und das wollten wir vermeiden mit dem lockeren Ton.
Das habt ihr hinbekommen, zumindest bei mir.
Ich hatte gerade noch den Gedanken, dass ihr noch eine CD hättet beifügen können mit so einer Listening Comprehension wie früher im Englischunterricht, wo sich Leute unterhalten und plötzlich hört man Helikopter und was weiß ich, sie reden und versteht kein Wort mehr und muss dann Fragen beantworten.
Albtraum der Schulzeit.
Ja, genau. Ja, ist
echt so.
Entschuldigung, ich habe nicht gehört, egal, weiter.
Ja, genau, das war der letzte Versuch. Wir haben schon über das Geschriebene und über die Zeichnungen darin gesprochen und da hätten wir eigentlich eine Frage an den David gehabt, die du jetzt beantworten musst, aber das kannst du, denn die Frage ja an ihn wäre gewesen, ob du ihm kreative Freiheit gelassen hast oder ob er deinen strengen Blick ständig im Nacken gespürt hat. Wie würdest du deinen Blick einschätzen? Wie war er? Freundlich oder streng?
Meistens wirklich kreative Freiheit, außer wenn es dann bei zum Beispiel Parodien oder Hommagen mussten wir natürlich dann vorsichtig sein. Es durfte auch dann nicht zu sehr am Original ran sein. Mhm. So ungefähr. Aber wenn man darauf aufpasst, war der Rest dann ziemlich ihm überlassen.
Das heißt, er hat die grafische Gestaltung lag komplett bei ihm?
Also anfangs mussten wir dann erstmal den Stil finden. Es gab da so einige Vorzeichnungen. Erstmal mussten wir auch dann feststellen, wie ich überhaupt aussehe. Was für ein Charakter soll ich dann werden? Und da gab es auch mehrere Versionen. Und da hatte ich auch dann irgendwann mal so ein Beispiel, diese Chibi-Charaktere, also diese leicht verkleinerte Form. Und hatte ich da so ein paar Beispiele rausgeschickt. Und das war zwar so ein Stil, mit dem David noch nicht gearbeitet hat, aber er konnte das relativ schnell und gut dann so aufs Papier bringen und so kamen wir schnell zu dieser Version. Aber ich meine, da die Entwicklung auch relativ lange gedauert hat, vielleicht können wir auch dann später drüber ein bisschen genauer reden, aber in der Zeit habe ich auch rote Haare und anderen Haarschnitt.
Ja, ich hab tatsächlich das PDF einfach fröhlich frei aufgemacht und hab dann die Figur angeguckt und dachte, ist das jetzt Hiro oder er sieht doch jetzt mittlerweile ein bisschen anders aus.
Ja.
Wie lange habt ihr denn an dem Buch gearbeitet?
Also angefangen hat diese Geschichte Juli 2021. Das war ohne Bild und danach echt Monate später kam dann David hinzu. Ich meine, irgendwann musste das ja auch illustriert werden, aber bis wir überhaupt jemanden hatten, der irgendwas zeichnet, das war schon so 6-7 Monate danach um den Dreh. Und also bis zum Release waren es insgesamt etwas mehr als 4 Jahre.
Wow, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin.
Oh ja. Aber dann ist auch mal einer irgendwie so ein bisschen ausgefallen wegen Grippe oder hier und da und musste dann irgendwie, war dann geschäftlich lange unterwegs und. Da wir natürlich nicht vollzeitig komplett nur in diesem einen Projekt dann drin waren. Daher hat es auch sehr viel gedauert. Plus, wie vorhin schon gesagt, sehr viel Trial and Error.
Ja, ja. Aber da ist am Ende ein wunderbares Produkt, um es mal so ganz trocken zu sagen, bei rausgekommen. Ich glaube, die viele Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin selbst Autor. Ich weiß, so ein Buch schreibt sich nicht von heute auf morgen, selbst wenn man, wenn man noch einen Vollzeitjob hat und das hobbymäßig auf der Seite macht und wenn man dann noch zu zweit oder mit mehreren Leuten dran arbeitet, dann zieht sich sowas immens. Von daher kann ich komplett nachvollziehen, dass das 4 Jahre gedauert hat, vor allem ne, bei dem Content, der da drin ist, der auch richtig sein muss, der ja auch zugänglich sein muss.
Die Arbeit sieht man. Dachten wir uns dann irgendwie, ja, wird dann vielleicht so 150, 160 Seiten haben.
Wie viel will ich? Ist jetzt knapp fast doppelt so viel, oder? Das hat 296.
Ja, genau.
Das sieht gar nicht so wie so ein fetter Schinken aus, wenn du es nochmal in die Kamera zeigst, aber das hat ordentlich Fleisch. Aber doch, ist ein bisschen dicker, ja.
Ja, also 288 Seiten Inhalt.
Oder so, genau, 288 Seiten.
Ist eine Menge.
Das ist eine gute Zugfahrt. So ein Buch rausbringen und schreiben ist ja auch immer ein Lernprozess. Man probiert was aus, schreibt seine Texte, hinterfragt vielleicht auch hier und da mal was kritisch. David als Max- und Moritz-Preisträger, muss man erwähnen, hat ja schon ein paar Sachen rausgebracht. Wie war das für dich? Konntest du dir da ein bisschen was abschauen vielleicht von ihm, als du ihn kennengelernt hast? Was konnte er dir beibringen und was denkst du, was du ihm beibringen konntest?
Also kreative Freiheit hatten wir dann eigentlich so an beiden Seiten. Daher war das, glaube ich, so eher beide ja fördernd und nicht unbedingt so beibringen und gegenseitiges Beibringen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, auch David mit ihm auch dann zusammenzuarbeiten, auch ihn wirklich dann jetzt kennenzulernen, weil den Namen David Filecki kannte ich ja schon seit einer Ewigkeit, aber wirklich gesehen und wirklich live kennengelernt in Person, bis dahin hat es echt Jahre gedauert. So das erste Mal gesehen habe ich ihn ja schon auf ja so Conventions, als ich dann so Ehrengäste aus Japan betreut habe. Und da, wenn wir dann abends zum Beispiel essen gingen, waren auch die deutschen Zeichner, Mangaka auch da. Und da hatte ich dann auch David gesehen als einer der deutschen Ehrengäste. Und er hat mich dann auch erst wahrgenommen, als er gehört auch bestimmt zu den japanischen Gästen oder sowas. Und dann, oh, Moment, der spricht doch Deutsch. Okay, alles klar. Der ist dann wahrscheinlich der Dolmetscher. Aber Moment, ist das nicht der Hiro von damals Banzai? So war das bei ihm, weil er auch dann schon als Kind dann das Magazin Banzai gelesen hatte, das jeden Monat erschien bei Carlsen. Das war so ein Manga-Magazin gewesen. Und da hatte ich so die Rubrik Tokyo 109, wo ich dann über Japan immer berichtet habe. Und darüber kannte er mich schon.
Das ist also, ja verrückt. Als hätte sich das so, oh Moment, der spricht ja Deutsch.
Schließt sich der Kreis, ja.
Banzai habe ich nämlich auch noch gekauft, ne? Ja. Weiß ich noch.
Ich auch, perfekt. Ja, ich auch.
Und dann auch noch das Hero-Magazin und dann stand da immer auch irgendwas über Beyblade und so. Da war ich immer bei diesem Magazin und Heften voll mit dabei.
Mit den ganzen Magazinen. Das Magazin hieß zwar Hero, das andere, aber damit hatte ich nichts zu tun.
Das Buch beschäftigt sich ja sehr viel mit Grammatik, Schriftzeichen, worauf man aufpassen muss, etc. Und du kommst ja aus beiden Welten. Du kannst beide Sprachen, Japanisch und Deutsch. Und natürlich fällt es immer ein bisschen schwer dann, wenn man es kann, sich davon zu distanzieren. Aber vielleicht magst du es versuchen. Was würdest du sagen, ist auf so einer objektiven Ebene schwerer zu erlernen, Japanisch oder Deutsch?
Ganz ehrlich gesagt, beides. Beides ähnlich schwierig. Es ist da tatsächlich so, je weiter die Länder entfernt sind, desto schwieriger wird es da auch wirklich auf Gegenseitigkeit. Und für Deutsche ist das ja auch natürlich dann extrem schwierig mit dem Zeichen. Und für Japaner eben wegen der deutschen Grammatik. Mhm. Also die das Artikel, das ist wirklich die Hölle.
Und wenn es dann plötzlich heißt, derjenige ist der Schnellste auf der Welt und nicht die Welt, das mal jemandem zu erklären,
ja, genau.
Macht Spaß.
Oder so, wenn man irgendwie so die Feinheiten erklären muss, wann man erst sagt und wann man schon sagt oder sowas. Man benutzt das ja völlig natürlich und niemand kann genau sagen so, wie ist die Definition?
Ja, das ist so.
Ist aber auch im Japanischen natürlich genauso. Ich meine, so es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, man sollte irgendwie Tandem-Unterricht machen oder wie auch immer. Aber das Letzte, was man machen sollte, ist, den Native-Leuten zu fragen, wie überhaupt die Grammatik funktioniert und warum das so ist. Weil niemand kann das richtig erklären.
Das hat die Natur so gemacht, ja, das ist...
Ja, ich meine, so, man macht ja auch die Grammatik zum Beispiel im Deutschen, ja, einfach in der Schulzeit, so, aber wer kann jetzt noch clean erklären, was Konjunktiv 2 ist und wie das funktioniert?
Oh, wenn es darauf ankommt, könnte ich es, glaube ich, sogar.
Ja, dann kommt es jetzt drauf an.
Aber ich will nicht, Konjunktiv 2 war doch so, ertrünke und sowas. Ja, wenn man so plötzlich so komische Wortbildungen hat, huh, nicht blamiert.
So Wörter, von denen du noch nie gehört hast. So
ja, genau.
Das absolut man irgendwo gehört. Untauglich oder so.
Ja.
Das ist jetzt aber auch nur, weil wir uns halt mit Worten beschäftigen. Beruflich wissen wir das. Und selbst wir müssen, also ich hätte jetzt auch kurz nachdenken müssen, was Konjunktiv 2 ist. Und ich gucke mir auch Japanisch an und denke mir, Mensch, ich würde diese Sprache gern können, weil es ist auch, ich finde es eine sehr angenehme Sprache auch zum Zuhören. Und ich hab jetzt keine Ausrede mehr. Aber es ist dann doch eben genau die Schriftzeichen. Das ist dann das, ich glaube, da hakt's bei mir, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn irgendeiner in einem Anime irgendwas sagt, was ich verstanden habe, dann mache ich den Leonardo DiCaprio und zeige auf den Fernseher. Da bleiben dann immer so ein paar Fetzen hängen, aber für mehr hat's noch nicht gelangt.
Aber ein paar Fetzen hängen bleiben ist ja viel mehr als gar nichts.
Aber das ist richtig, ja.
Wenn wir schon über die Sprache sprechen, über was ist einfacher, wo, keine Ahnung, wo liegen vielleicht Fehler etc., gibt's zum Beispiel auch so, sag ich mal, so False Friends, die du auch näher bringst. Und eins davon ist Sayonara. Ne, sowas lernt man bei dir, dass man hört es zwar, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es, wie soll ich sagen, on vogue ist, sondern das ist halt quasi falsch weitergegeben, oder?
Ja, also man sagt ja immer wieder, wer Japanisch gelernt hat, zum Abschied dann Sayonara. Aber das ist einfach so wie leb wohl. Also richtig ernst und man, wir sehen uns nie wieder. Es ist wirklich ernst und kalt. Und daher sagt man das im Alltag eher weniger. Also in der Schule benutzt man das häufig so, aber im Alltag hört man das kaum.
Ja, das ist, es wäre seltsam, wenn wir zu uns sagen würden, leb wohl, wenn wir uns, keine Ahnung, am nächsten Tag auf der Arbeit
sehen. Genau. Also so ungefähr klingt das. Aber das wissen ja viele nicht, weil einfach, da steht einfach, Sayonara ist gleich Tschüss. Okay, alles klar, benutze ich.
Wobei ich glaube, wenn man das jetzt, wenn man in Japan im Urlaub ist und man erkennt uns Gaijins ja da drüben, ich glaube, da ist das japanische Volk sehr verzeihend, wenn man da mal das Sayonara auspackt anstatt das Bye-Bye.
Ja, meine, dann sagen sie auch einfach irgendwie Sayonara oder so, ganz einfach. Ja. Es wird auch natürlich dann irgendwie verziehen, ist ja klar. Erzähle ich auch immer wieder so die Leute hier, mal angenommen, Leute kommen dann zu euch und fragen euch nach dem Weg mit gebrochenem Deutsch. Dann lacht ihr diese Person auch nicht aus, sondern irgendwie ihr versucht ja auch dann hilfsbereit zu sein und den Weg zu zeigen. So ist ja eigentlich egal, wie, Hauptsache es wird, wenn das irgendwie schon versucht wird, diese Landessprache zu sprechen. Das ist schon ein mega Pluspunkt, finde ich.
Da bin ich ganz bei dir. Und es ist auch, ich finde es auch toll, wenn sich jemand bemüht. Und diese, zumindest dieses Feedback habe ich in Japan immer bekommen, dass, keine Ahnung, wenn du halt morgens im Frühstücksraumhotel gesagt hast, Ohio, dann waren die Leute, die haben dann immer gestrahlt, weil das dann auch so war, guck mal, der kann ja zumindest guten Morgen sagen auf Japanisch und das macht dann auch Spaß, oder wenn man sich bedanken kann. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, wenn man jetzt ein anderes Land bereist, ganz egal, welches Land das ist, dass man halt so, na, hallo, tschüss, bitte, danke, dass man sowas halt auf der Kette hat. Mhm. Ich finde, das gebiert die Höflichkeit.
Ja, man ist auch tatsächlich so, es gibt ja auch tatsächlich viele Leute, die von Deutschland nach Japan gereist sind, ob sie es wollten oder nicht, spielt keine Rolle, aber die auch dann sagen, ich will nie wieder hin, weil da sprechen einfach zu wenig Leute Englisch. Mhm. Und dann denkt man auch, ja, was, wenn hier zum Beispiel jemand aus Japan kommt und sagt, hier spricht doch keiner irgendwie Japanisch oder so. Ist ja schon sehr komisch. Man kann irgendwie halt auf einem Inselland nicht erwarten, dass sie alle Englisch sprechen. Und es wäre auch zumindest irgendwie gut, wenn man ein bisschen akzeptieren könnte, dass da auch weniger Leute der westlichen Sprache mächtig sind.
Ja, vor allem, man kommt immer mit Händen und Füßen durch. Also selbst wenn ich Verständigungsprobleme hatte und niemand konnte könnte die Sprache des anderen sprechen, ich habe mich dort immer zurechtgefunden und die Leute sind so freundlich und so höflich und dir wird immer irgendwie weitergeholfen. Also da darf man auch keine Berührungsängste haben.
Ja, überhaupt diese Mühe, dass diese Geste, dass man irgendwie kommunizieren möchte, das macht dich ja schon automatisch sympathisch.
Ja, genau.
Ist deswegen vielleicht auch dein Buch so sympathisch und das, was du, so wie du dich auch gerade, also so wie du die Sachen erzählst, das klingt alles sehr authentisch, sehr freundlich. Würdest du sagen, das ist der Unterschied zu einfach Japanisch und anderen Lehrbüchern eben, weil es halt wirklich so, wie soll ich sagen, für Japan-Fans ist?
Und auch, dass auch dann, also nicht nur Japan-Fans, sondern auch überhaupt, dass das auch dann eher praxistauglicher ist als viele andere Lehrbücher oder Lernmethoden, sei es Apps oder was auch immer. dass das auch ein ziemlich großer Punkt ist und auch der Unterschied ist zu anderen Lehrmaterialien.
Das ist mir auch aufgefallen. Also da sind ganz viele Seiten drin, die sich mit so, wie soll ich sagen, so Alltagssituationen beschäftigen, die einem als Tourist dort drüben eben passieren können. Und da könnte man jetzt auch ganz easy, das war zumindest mein Gedanke, einfach eine Situation in dem Buch nachschlagen. Keine Ahnung, ich möchte irgendwo was essen gehen oder so und kriege dann auch die richtige Antwort bei raus. Also natürlich ist es viel weniger trocken als ein Buch zum Japanischlernen, ne, mit dem Anwalt, das Beispiel, das du eben gebracht hast. Es ist aber auch wirklich in der Praxis praktikabel, so doof das klingt. Also ich könnte das Buch mitnehmen und würde die richtige Stelle finden, um mich dort vor Ort zurechtfinden zu können.
Ja, das ist ja auch so das Ziel des Buches, wie ich auch schon vorhin gesagt oder heute auch vorhin gesagt habe, Survival Guide eben für die erste Japan-Reise. Und manche sagen dann ja, aber selbst wenn du irgendwie sowas sprechen kannst, verstehst du ja die Antwort überhaupt nicht. Ist zwar richtig, aber dass du überhaupt dann die Landessprache versuchst, ist ja einfach schon mal ein Pluspunkt, wie gesagt. Und das macht dich schon sympathischer und das ist schon mal ein Icebreaker, so.
Sehr sympathisch fand ich auch, eben weil es so praxisbezogen ist, dann auch die Seite oder ich glaube sogar Seiten mit dem Sushi, weil klar, ne, jeder, der da hinfährt, wird sich für Sushi interessieren, möchte unbedingt mal eben echtes japanisches Sushi probieren und nicht das, was man bei uns in Deutschland so kriegt und dann sind da wirklich so, ne, mit den Zeichnungen so alles wiedererkennbar mit den Schriftzeichen und den Lauten und so daneben und das fand ich schon ganz cool. Und kleiner Teaser für das Folgenende, da ging es dann auch kurz um Toiletten, fand ich auch ganz spannend zu lesen und da haben wir auch noch eine Frage zu vorbereitet, aber dazu kommen wir später. Welcher Begriff auch aufgefallen ist und wir haben alle ein ähnliches Hobby hier, und zwar Mangas. Und wenn man genau reinguckt in einfach Japanisch, und wir wären nicht lesen und lesen lassen, wenn wir nicht genau reingeguckt hätten. Das Wort Manga kommt darin 25 Mal vor. Und wenn man sich für Japan interessiert, so wie wir, stößt man irgendwann auch auf Mangas. Der Begriff kommt sogar 29 Mal vor, wenn man hinten die Werbung noch mitnimmt, wollte ich noch sagen. Hiro, wie ist das bei dir? Wir meinen, dass Mangas in Deutschland sehr lange ja so ein Nebending war, aber irgendwie auch durch Social Media wirkt es jetzt so und durch die vielen Lizenzen, die plötzlich gekauft werden, als wäre Manga endgültig bei uns angekommen. Würdest du sagen, das ist so oder da geht noch was?
In Deutschland geht auf jeden Fall noch was, weil ich meine so, das, was in Deutschland auf Deutsch rauskommt, ist wirklich nur ein Bruchteil von den Angeboten, was in Japan erscheint. Natürlich muss man auch nicht alles auf den Markt bringen, weil ich meine, Isekai ist ja auch euch bestimmt ein Begriff mittlerweile. Ich meine, steht ja auch, glaube ich, im bestimmten englischen Duden sogar drin, so das Wort. Aber ich meine, davon wird man ja schon fast irgendwie ja überschüttet und aber in Japan gibt es nochmal 100-mal so viele Isekai-Romane und Manga. Man muss sie natürlich nicht alle haben, aber so als Beispiel.
Das ist eine Info, die lässt meinen Kopf explodieren. Das ist, als würde ich darüber nachdenken, dass das Universum unendlich ist. Und ich denke mir, was, es gibt schon so viel und es soll noch mehr geben. Was? Maxi, ja. Was macht das mit dir?
Ja, vor allem in Bezug auf Isekai, aber das ist ein anderes Thema. Das ist wahnsinnig cool, vor allem, weil das auch so in der Kultur verankert ist. Und das ist bei uns nicht so. Wir haben da bestimmt in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, was so Comic oder Zeichenkunst angeht, ist Deutschland so ein bisschen so ein schwarzes Loch gewesen in der Vergangenheit, die Benelux-Staaten hatten. Smart und Clever, Fix und Foxy, und in Italien gab es Asterix und Obelix. Und Deutschland war immer so. Wir hatten hier eine, Struffelpeter, aber das liegt noch ein paar Jahre zurück. Und
das gut indizierte.
Ja, das ist echt so. Und deswegen finde ich das so cool, dass das in Japan so mit in die Leute eingebacken ist einfach. Und du kannst da auch in wahnsinnig viele Läden gehen und in Mangas stöbern, selbst wenn du sie nicht verstehst, weil du die Schriftzeichen nicht lesen kannst, oder in die ganzen Doujinshi-Shops in Ikebukuro oder sowas, und da einfach durchgehen und einfach gucken. Das ist Wahnsinn, wie viel es davon gibt.
Und was ich auch immer wieder gerne erzähle, ist ja, in Japan ist ja auch der Manga wirklich, wirklich tief verwurzelt, dass auch mit Manga mehr oder weniger alles erklärt wird. Es gibt auch so viele Lehrbücher mit Manga, und da kannst du auch sogar Steuererklärung mit Manga lernen.
Hervorragend.
Dann lernt man es endlich, dann versteht man es endlich,
was dann man da weiß man zumindest, wie, genau, ja. Dann versteht man zumindest die Basic.
Oder man kann über den Schmerz zumindest hinwegtrösten.
Drüber lachen, ne, so. Ja. Aber die Figur ist witzig, ne.
Genau, wirkt zumindest unterhaltsam.
Aber ich hab das letztes Jahr gemerkt. Ich war letztes Jahr dort in Tokio und wir waren in einem Izakaya, wir waren zu viert dort und ich hatte eine One Piece Mütze auf, also so eine wie hier. Man hat nicht sofort erkannt, dass es One Piece ist und der Besitzer oder zumindest der Kellner dort, der war, ich müsste jetzt lügen, schwer einzuschätzen, aber der war bestimmt 60, also war schon ein älterer Herr. Und der hat meine Mütze sofort erkannt, wo ich dann dachte, hey cool, das würde mir bei uns nicht passieren. Das passiert mir bei Leuten in meinem Alter oder die jünger sind vielleicht, aber nicht, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich in den Izakaya runtergehe, ins zweite Kellergeschoss und dann werde ich begrüßt mit, oh ja, guck mal, der trägt ja eine One-Piece-Mütze. Und das ist cool, weil das macht Spaß. Das macht mehr Spaß als bei uns auf der Straße, in der U-Bahn. Da traut sich immer keiner, die Leute anzusprechen, wenn sie ein cooles Shirt haben oder so.
Ja, und ich glaube, hier in Deutschland ist ja immer noch ein bisschen Nischending, dass auch Leute zum Teil nicht erkannt werden wollen, dass sie irgendwie Manga- oder Anime-Fans sind. Also je nachdem, ja, welchem Kreis du dich befindest, schätze ich mal auch so, dass man doch deswegen auch andere nicht anspricht.
Man war halt früher dann irgendwie so der Nerd, ne? So.
Ja, ich meine, jetzt ist das ja mittlerweile schon so überall verankert und ich meine, so der Manga-Bereich bei Buchhändlern wird ja auch immer größer und größer.
Das stimmt, das merkt man echt an den Regalen, dass die größer und voller werden. Also wenn ich mich an meine Jugend besinne, da gab es dann immer dieses eine Manga-Regal, genau, wo One Piece und Dragon Ball drin waren. An mehr kann ich mich gar nicht erinnern, Hunter Hunter.
Aber dann auch dann irgendwie sowas wie Band 1, 11, 28.
Ja,
so,
ne? Ja, und wenn man dann gefragt hat, ja, wann kommen denn wieder welche, dann waren die Mitarbeitenden überfordert, weil sie sich dachten, so, wir müssen uns um die ernste Literatur kümmern und nicht um dein Comic-Kind, geh weg. Aber jetzt haben wir schon den Ausflug in die Mangas gemacht, deswegen kommen wir nicht um die Frage herum, Hiro, deine drei Top-Mangas gerade.
Gerade?
Ja.
Die aktuell laufen und am besten auch die schon lokalisiert werden, nehme ich mal an.
Nö, ich würde sagen, die du zurzeit einfach am meisten fühlst. Du kannst uns aber auch sagen, welcher dein Lieblingsmanga ever ist, als Kirsche auf der Torte oben.
Ever ist schwierig zu sagen, aber zum Beispiel so Hikaru no Go, das ist so ein Nischenmanga über das Brettspiel Go, ist auch mal hier vom Carlsen erschienen, aber auch längst vergriffen und es ist kurz, es hat sich nicht gut verkauft.
Ist wahrscheinlich zu speziell gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Es ist super speziell, aber das war auch mega. Hätte ich meine, vor allem der Autor ist der Takeshi Obata, ne?
Obata kennt man aber, ja.
Genau. Ja. Also der war ja eigentlich hier viel bekannter durch Death Note. Aber das Werk davor, das eben ja ihm zum Star gemacht hat, das war der Manga Hikaru no Go.
Deswegen hat das bei mir geklingelt, das Zimmer. Ja.
Irgendwo mal gehört so, ne?
Ja, das ist so, wenn man sich so ein bisschen tiefer einsteigt und dann sagtest du Obata und dann hat's geklickt.
Das war das cool. Immer so mit lila und gelbem Schriftzug? Ich meine, es gesehen zu haben. Irgendwann mal im Laden.
Ich glaube, lilaner Hintergrund war das, ja, glaube ich, so, bei Carlsen, genau.
Ah ja.
Also auch mit Unterstützung vom Deutschen Go-Verband, dass das Spiel auch dann so ein bisschen erklärt wurde. Aber wie ihr schon gesagt habt, das ist sehr, sehr speziell.
Ja. Und das würdest du sagen, ist eins deiner so Top-Mangas ever?
Tatsächlich so einer meiner Lieblingsmanga, würde ich sagen. Und ich meine, so an Dragon Ball kommt man auch sowieso nicht vorbei.
Ja.
Weil das hat ja schon mich und auch tausend andere Leute geprägt, aber ich bin kein Fan von der Anime-Version von damals, weil das ja so extrem gestreckt wurde. So nach dem Motto, nein, oh, und so, wenn das Anime-Team so fast gesagt hat, oder ich weiß nicht, wie es war, aber oh, wir holen ja fast die Original-Story ein, jetzt müssen wir hier ganz viele Kameraschwenke irgendwie einbauen und sowas. Und jetzt nochmal 30 Sekunden Explosion. Hier muss nichts passieren, so.
Das war ein bisschen wie so ein Cocktail, von dem man nicht betrunken wird, weil er dauernd mit Wasser aufgefüllt wird, ja.
Ja, immer weiter, dass einfach nur 1% Alkohol noch weniger drin ist.
Ja, aber das mit dem Go, das, sorry, da muss ich nochmal zurückgehen, weil ich finde das interessant, weil ich finde so zum Beispiel Schachfilme sehr gut und immer sehr interessant, wenn Schach hergenommen wird. Und dann steht das Spiel im Zentrum der Story, aber dann passieren noch andere Sachen. Es gab ja auch diese Netflix-Serie Bauernfeind.
Ach so, das, okay. Entschuldigung. Ich dachte an die Schachspielerin mit, wie hieß sie, Queen's Gambit oder sowas gab es ja auch neulich. Das Damen-Gambit meinst du?
Damen-Gambit. Komplett blamiert. Das Damen-Gambit. Solche Serien finde ich eben sehr gut. Und ist das Go sowas Ähnliches? Oder war das viel mehr auf das Spiel bezogen?
Also das war auch unterhaltsam, auch wenn man Go überhaupt nicht verstanden hat. Auch selbst wenn man den Manga bis Ende gelesen hat, versteht man, kann man immer noch kein Stück spielen. Also solche Manga gibt es ja auch in Japan auch viel, so wie mit Shogi. Das ist ja das japanische Schachspiel, wo man das ja die genommene Figur nochmal einsetzen kann. Also macht das Spiel eigentlich noch komplizierter als Schach. So im Gefühl tausendmal komplizierter. Und auch da gibt es auch viele wirklich gute Manga, die auch natürlich nicht ins Deutsche übersetzt wurde, aus verständlichen Gründen. Aber auch wenn man das liest, versteht man kein Stück von dem Spiel. Aber es ist trotzdem geil, so. Sowas gibt es auch.
Wenn's und halt der Film, der hieß Bauernopfer, der mit Tobey Maguire, sorry, jetzt ist mir eingefallen. Max, ich hätte jetzt nochmal auf die drei Top drei Mangas beharrt, aber du wolltest noch was sagen.
Nö, ich surfe hier nebenbei und gucke mir ja Hikaru no Go an. Aber das ist sehr teuer, wenn man das gebraucht kaufen will.
Echt? Sammlerwert mittlerweile?
Also ich habe jetzt welche gesehen, so 30 Euro pro Ausgabe. Das ist jetzt nicht super, super teuer, aber das läppert sich dann schon bei 23 Bänden.
Oh ja.
Vielleicht.
Tja, hätte man doch damals gekauft, ne?
Ja, jetzt, wo ich das so gehört habe von dir, dass es vergriffen ist. Wie ist es, Maxe, der Manga, den du so feierst, den du so brauchst, Band 13, den gibt's nicht mehr. Sunken Rock, genau.
Ach ja, Sunken Rock, ja. Ja.
Genau, nur Band 13, sonst hast du alles?
Sonst habe ich habe nur diesen Band 13 nicht. Der ist so unfassbar hart vergriffen.
Wir niemand haben will es doch verkaufen, ne?
Ja, und wenn sie es verkaufen, dann halt meistens nur in der kompletten Ausgabe, halt Band 1 bis 13 oder Band 1 bis 14. Und dann, ich habe ja alle anderen schon. Oder aber sie haben alle außer Band 13. Es ist unfassbar schwer, daran zu kommen.
Und ja, am besten, Odyssey, du kaufst dann Komplett-Set und verkaufst dann Band 1 bis 12 und 14. Einzeln.
Ja, aber selbst das ist schwer zu finden. Aber dann kommen wir auch schon so preisgegen, wo ich mir denke, boah, nee, so viel Geld für einen Manga.
Nee, hoffentlich bist du dann aus den Schulden raus, wenn du den Rest überhaupt verkaufst. Ja. Das ist vielleicht auch interessant für die Leute, die zuhören. Und zwar bin ich ja so nett und ich war jetzt neulich in Berlin und da habe ich in so einem ganz großen Comic- und Manga-Laden, die haben da einen, der heißt Outland, der ist wirklich riesig. Hatten die auch nicht auf Englisch, weder auf Englisch noch auf...
Das gibt's gar nicht auf Englisch, genau. Das ist Sunken Rock, das ist verrückt.
Dann war ich in Oslo. Ah, genau, in Oslo war der Outland, Entschuldigung. Da hatten sie es auch nicht. Und in Kopenhagen habe ich es auch mal versucht. Also so im Norden Europas gibt es den auf jeden Fall nicht zu holen.
Das ist komplett vergriffen.
Genau, aber jetzt sind wir gespannt. Top 3 Mangas, die du zurzeit sehr abfeuerst.
Ansonsten noch auch nicht Top 3, beziehungsweise nicht aktuell, aber so Parasite, wie Parasit geschrieben, nur mit Y. Das ist ein ziemlich kurzer, aber auch inhaltlich wirklich super erzählter Manga. Das ist eher so Seinen-Bereich. Und etwas neuer fände ich dann zum Beispiel Haikyuu dann großartig.
Warum sagt ihr mir was? Ist das ein Sportmanga? Ist das,
Ja. Volleyball.
Ah, genau. Da habe ich, glaube ich, das Cover auch schon hier und da mal gesehen.
Genau, also spätestens da haben die Verlage auch gesagt, okay, Sportmanga kann auch funktionieren. Weil früher hieß es ja Sportmanga oder Kochmanga, das funktioniert nirgends, gar nicht, absolut nicht in Deutschland.
Wobei die Kickers hier schon gezogen haben.
Aber das war kein Manga.
Das war kein Manga, Anime. Das stimmt.
Und bei Captain Tsubasa gab es ja auch, aber das war auch ist einfach viel zu lang.
Ja, naja, Tsubasa, und das war zudem... Ja, aber es war auch noch Fußball, ne? Und Deutschland und Fußball ist noch was anderes als Basketball oder Go. Aber ich finde das geil, dass das mittlerweile zieht. Dass, und Haikyuu ist ja keine kurze Reihe. Jetzt, ich müsste lügen, hat glaube ich auch über 40 Bände.
42 und oder so, also so lang wie irgendwo.
Irgendwas in der Umgebung. Und das ist schon ganz geil, dass die zumindest genug abwerfen, dass wir solche lang laufenden Sport-Manga auch bekommen, wie zum Beispiel Slam Dunk. Auch bei Hayabusa ist ein Imprint von Carlsen. Also das, und dass wir dann auch so in den Genuss kommen, so ein paar Klassiker jetzt mittlerweile lesen zu dürfen, das ist vielleicht der Vorteil, dadurch, dass Deutschland so ein bisschen geschlafen hat bei Mangas, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo wir die ganzen Neuauflagen von diesen älteren, legendären Titeln teilweise eben nochmal erleben dürfen und jetzt lesen dürfen.
Ja, ich meine, auch Lady Oscar wurde ja neu aufgelegt, ne?
Super.
Also die ganzen Klassiker kommen dann wieder. Also ja. Kann auch sein, dass Hikaru no Go irgendwann wiederkommt. Wer weiß.
Carlsen, wenn ihr uns zuhört.
Ja, ich habe dir es zuerst gehört. Der Wunsch besteht. Interessiert mich. Was uns auch interessiert, ist einfach Japanisch. Das ist die Brücke, beziehungsweise drei hast du genannt. Ja, oder? Waren es drei?
Ja, drei, vier, irgendwie so, ja.
Irgendwie so, genau. Wunderbar. Ah doch, eins, das frage ich jetzt. Das kommt mir spontan und ich glaube, Max, ich spreche wieder für uns beide. Hiro, hast du schon mal von Smoking Behind the Supermarket gehört? Und wenn ja, wie findest du den Manga?
Stimmt. Ja, kenne ich, ja. Also ich musste kurz überlegen, was war, aber das ist ja auch, ja, ich glaube, ich weiß, was das so seine Manga, ne? Es handelt sich ja um irgendwie im Gespräch während von zwei, also Mann und Frau in der Pause oder nach der Arbeit, so beim Rauchen.
Das ja,
geht,
genau.
Es geht ja um die Dialoge so, ne?
Ja.
Und das ist eine Liebe, die hat uns dieses Jahr, keine Ahnung wieso, aber ereilt. Und ja, ich denke an nichts anderes mehr, außer hoffentlich wird bald November damit Band, lass mich lügen, 7 rauskommt. Ah, ein Traum.
Das ist auch wahnsinnig gut. Manchmal sind es so ganz triviale Geschichten, wo sich einfach zwei Leute treffen, die halt hinter dem Konbini, also hinter dem Supermarkt rauchen. Mhm. Und für solche Geschichten brauchst du irgendwie Mut, ne? Du musst ein guter Autor, eine gute Autorin sein und du musst auch den Mut haben, sowas zu schreiben. Und zumindest, was den Mut angeht, habe ich das Gefühl, dass Manga sich da mehr trauen als jetzt zum Beispiel amerikanische Comics oder eben die Comics aus den Nachbarländern, weil wir dann doch immer mal wieder auch so recht verrückte Titel kriegen. Es erscheinen ja doch relativ viele Manga monatlich bei uns in Deutschland und da sind schon auch ein paar echt gute Exoten dabei und da war eben Smoking Behind the Supermarket, was einen total abholt und zumindest mich hat Manga immer wieder überrascht mit neuen Ideen.
Das auf jeden Fall. Ich meine, Manga gibt es ja eben seit, nicht nur seit 2-3 Jahren und auch nicht seit 30-40 Jahren wie in Deutschland, sondern schon nochmal ein paar hundert Jahre länger fast. Würde ich sagen. Und auch seit, ja, schon seit zig Jahren gibt es ja auch dann die erfolgreichen Monats- oder Wochenmagazine. Und es erscheinen eben so 1000 Titel pro Monat neu oder noch mehr eigentlich in Japan. Also das kann man auch nie wirklich zählen. Weil irgendwas war das mit ein paar zigtausend Titel im Jahr. Ist ja klar, dass da nur ein Bruchteil in Deutschland rauskommt. Ja. Aber wenn so viele Titel erscheinen, müssen sie auch immer wieder neue Sachen probieren. Ist ja auch irgendwie verständlich, dass man einfach irgendwie so Manga zeichnet über einen Mann, der einfach spazieren geht. Und es geht eigentlich nur um seinen Monolog. Und das funktioniert trotzdem. Auf diese Idee muss man überhaupt kommen. So.
Ist so.
Aber sowas funktioniert. Also kommt wirklich drauf. Du musst auch wirklich talentiert sein, das eben erzählen zu können. Das ist ja wirklich eine Erzählkunst. Ja. Die Wortwahl, Tempo, Bilder und der größte Unterschied zwischen Manga und Comic ist meiner Meinung nach auch so das Erzähltempo, dass auch zwischen den Panels dann noch sehr viel passiert, was nicht erzählt wird.
Ja.
Es wird nicht alles gezeigt.
Ja, da hast du voll echt recht. Weil du gerade gesagt hast, es kommt wahnsinnig viele Titel in Japan auch raus pro Woche. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde da kein Mangaka sein wollen, wenn du jede Woche deine 17 Seiten abliefern musst, damit du halt in der Shonen Jump und wie sie alle heißen, Anschluss behältst und dann wird dein Manga vielleicht nach einem Jahr abgesägt und du hast auch nichts gewonnen. Ich glaube, das Business ist unfassbar hart, wenn man Mangaka ist. In Japan vor allem.
Das auf jeden Fall. Ich meine, sehr wenige können ja wirklich nur davon leben. Viele zeichnen ja auch nebenbei so Illustrationen für Social Media Games oder eben jobben woanders und so. und nur vom Manga leben kann, können auch echt nur ein Bruchteil von Profi-Mangaka, selbst in Japan.
Hartes Pflaster.
Ja, wie ist das dann als Dolmetscher in Deutschland, jetzt wo das so groß wird, merkt man so quasi an der Auftragslage, kann man das auch irgendwie festmachen? Gibt es da plötzlich viel mehr zu tun?
Viel mehr zu tun unbedingt, nicht unbedingt, weil es sind ja einfach nur feste Anzahl an Messen, die immer so bestimmte Gäste dann rüberholen. Und da gibt es auch eigentlich mehr oder weniger ja immer die bekannten Gesichter bei den Dolmetschern. Man sieht sie immer wieder. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Verlag dann plötzlich zu einer Veranstaltung 4, 5, 6, 7 Leute dann rüberholen, sondern es ist immer noch ein oder maximal 2 Leute. Also es wird nicht mehr. Es wird sich dann noch später wahrscheinlich ändern, wenn es den neueren Verlagen auch gut geht und sie auch dann mehrere Gäste aus Japan holen könnten. Erst dann. Aber noch ist es ja nicht so, dass alle Verlage sehr groß sind. Also es gibt ja die paar guten, die seit längerer Zeit hier sind und auch mittlerweile schon viele, die neu hinzugekommen sind. Aber viele davon sind noch nicht in der Lage, Gäste aus Japan zu holen. Ja. Muss sich ja schon irgendwo ja lohnen.
Ja, ich glaube, das ist hart, dass sich das in Deutschland lohnt. Man muss halt die richtigen Lizenztitel finden und die muss man dann übersetzen, die muss man anpassen. Also ich glaube, so ein Verlag zu gründen, selbst wenn es so ein Kleinverlag ist für Manga auch, ist hart.
Ist, glaube ich, nicht einfach. Ja.
Wir schlagen die Brücke vom Manga zu einfach Japanisch, denn einfach Japanisch gibt's noch nicht so lange wie den Manga, aber hat jetzt schon Legendenstatus, zumindest bei uns in der Folge. Wir hatten Spaß mit dem Reiseführer in Anführungsstrichen. Und Hiro, was würdest du sagen? Wir haben ja vorhin gehört, 4 Jahre ungefähr gibt es das Projekt schon oder hat es gegeben. Gab es irgendwie einen Funken, wo du dachtest, jetzt muss dieses Buch rausbringen, oder war es einfach jetzt eine optimale Ergänzung zu dem, was du sowieso schon gemacht hast? Wie kam es dazu?
Also irgendwie habe ich auch mit dem Gedanken immer gespielt, dass es auch cool wäre, irgendwann ein Buch zu haben, weil das ja auch einer meiner Aktivitäten ist, so einfach Tätigkeiten. Und ich sah ja die ganzen Lehrbücher bei anderen Leuten, womit sie Japanisch gelernt haben. Und mein Eindruck war ja auch dann oft, okay, wirklich, das funktioniert, super beigebracht, aber auch dann sehr trocken oder auch nicht unbedingt so praxistaugliche Beispiele, dass man da noch ein bisschen ändern kann. Und es wäre auch einfach schade, wenn jemand dann einfach, sagen wir mal, so mehrere Bücher kauft und dann irgendwie so 200 Euro ausgibt und dann aufgibt, weil die Bücher nicht interessant sind. Und es gab meiner Meinung nach kein Buch, was wirklich zugänglich war mit modernem Inhalt. Und das wollte ich ändern.
Ich scroll jetzt gerade hier durch einfach Japanisch durch das Buch durch. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil das, glaube ich, eher eine Frage an den David gewesen wäre. Aber kann es sein, dass bei manchen Figuren, dass er da Vorlagen von Leuten hatte, die man kennt? Also ich habe bei der einen Figur, musste ich jetzt zum Beispiel an den Jo denken, an den Verlagsleiter von Ultraverse. Also auch so ein etwas älterer Herr in so einem
ja.
Echt?
Das war ja, ohne Zweifel. Und zum Beispiel, wenn du dann Seite 204 aufschlägst, also ein bisschen weiter runter scrollen.
204.
Und dann ist auch eine Figur, der immer wieder vorkommt. Der Mann, Herr mit dem Bier, ist zum Beispiel mein Redakteur Johannes.
Hier, du magst diese Seite mal in die Kamera zeigen.
Der Mann mit dem Bier.
Oh. Autofokus, mein Gesicht soll nicht drauf. Da.
This. Jawohl, da ist er. Grüße gehen raus.
Hi, Johannes.
Ich meine tatsächlich auch, ich weiß ja durch den Daniel Eichinger, den wir auch schon hatten, Jovantore, weiß ich, dass die deutschen Mangaka sich auch gut untereinander kennen. Und wenn ich da so durchscrolle, habe ich, meine ich, auch den Hugi erkannt, den, wie heißt er?
Der Hugi. Martin.
Ja, also zumindest sieht die Figur so aus. Ich könnte mich der auch täuschen. Der Hugi
oder wie er auf TikTok heißt.
Also es ist sehr gut möglich, dass er sich davon inspirieren ließ.
Also Seite 151 zum Beispiel, das sieht aus wie das Teddy Boys Love Manga Kadu. Aber kann natürlich dadurch, dass wir David nicht da haben. Das da unten auch, genau. Schade, dass wir das nicht da haben. Na gut.
Mhm. Aber ja, sehr gut möglich.
Ja, jetzt, wo du sagst, Max, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, das ist, ja, ne? Schwingt damit. Was mitschwingt bei so einer Arbeit, sind Hochs und Tiefs. Wie war das bei dir? Warst du voll im Flow, bis auf, wenn man Pausen machen musste, weil irgendwie Leute nicht können oder weil noch jemand gefunden werden musste? Gab es Hoch und Tiefs bei der Arbeit oder sagst du, ha, beim nächsten Mal bitte genauso?
Beim nächsten Mal definitiv anders und es wird dann auch viel, viel besser laufen als beim ersten Mal. Weil anfangs war es auch so, dass ich dann erstmal losgeschrieben habe nach der groben Richtung. Aber das war eben so grob und dass das auch wirklich erstmal sehr wahrscheinlich in die komplett falsche Richtung ging. Das war dann zu viel so Grammatik und Erklärung und dann fragst du dich ja auch am Ende, ja, wer will das lesen? Ich nicht. Also nochmal resetten und danach jetzt mal einen Plan aufbauen, was soll ins Buch rein und wie soll es werden.
Heißt es dann im Umkehrschluss auch, du hättest noch genug Material für ein Folgebuch, für ein Folgeband?
Ja, meine japanische Sprache oder japanische Kultur ist einfach unergründlich und da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu erzählen.
Dein Wissen ist quasi unendlich, willst du damit sagen?
Oder nicht unendlich, aber ich weiß auch nur, was ich weiß. Aber es gibt da noch sehr viel zu erzählen.
Sowas wie einfach japanisch advanced.
Genau, man ist ja auch langweilig, wenn man in 300 Seiten eben ein Land oder eine Kultur oder eine Sprache komplett erzählt, ne? In welchem Land kriegst du das hin? Also höchstens in einem Land, das du vielleicht irgendwie in den ersten 2-3 Jahren Grundschulzeit dann so, worüber du fantasiert hast, mein eigenes Land, mein Königreich oder sowas. Das wäre dann so ein Ding, was du in 30 Seiten zusammenfassen kannst.
Die Burg aus Kissen und Decken, die man sich früher gebaut hat. Ja.
Genau, aber das war unendlich groß.
Und von innen definitiv größer als von außen.
Ja.
Aber gab es so den einen Moment, wo du sagen würdest, puh, jetzt wird's anstrengend. Das ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Gegen Ende, wenn man einen und denselben Text immer wieder lesen musste. Und man findet ja immer wieder das irgendein Fehler oder dann denkt man noch, okay, das könnte man besser machen und das könnte man noch irgendwie erweitern. Und dann geht man doch ein bisschen zu weit, dass dann auch die Korrekturleserin gedacht hat, Entschuldigung, muss das überhaupt sein? Ist ein bisschen zu viel Grammatik jetzt. Okay, alles klar, wird gelöscht.
Da muss man im Zweifel auf den Lektor oder die Lektorin hören oder in dem Fall auf die Testleserin oder auf den Testleser.
Ja. Also Testleser ist auf jeden Fall wichtig bei so einem Ding, dass man einfach nicht zu aus dem Ruder gerät und man muss ja auf jeden Fall so immer auf dieser Linie sein, die man einfach festgesetzt hat und nicht zu weit weg davon.
Bin ich ganz bei dir. Welche Vorurteile und Klischees nerven dich eigentlich am meisten, die bei uns so kursieren und welchen davon räumt einfach japanisch auf?
Immer wieder wäre dann so, dass Trinkgeld in Japan eine Beleidigung ist.
Habe ich heute erst gesehen auf Instagram im Post, dass einer geschrieben hat, in Japan macht man es nicht, ist eine Beleidigung.
Genau, und das ist ja auch wirklich so, dass dann noch für viele Sender vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch immer wieder erzählen, weil das wird auch im englischen Sprachraum noch viel erzählt und die viele kopieren, pasten das einfach, ohne zu recherchieren, ob das wirklich so ist. Aber das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht. Und dieser Begründung, dass das eine Beleidigung ist, einfach nur erfunden, weil einige Leute es nicht verstehen konnten, dass man Leute nicht mit Geld befriedigen kann.
Ach so, also muss man dann quasi sagen, ja, wieso nicht? Ja, weil man gibt denen was, man beleidigt die quasi, indem man ihnen vorwirft,
dass sie ich bekam auch tatsächlich so die Frage, ich meine so, man gibt ja Trinkgeld als Dankeschön.
Ja.
So, für die ganze Dienstleistung während des Essens zum Beispiel. Und im Japan ist es nicht üblich und dann wurde mir gefragt so, ja, aber wie soll man sonst die Dankbarkeit zeigen, wenn man nicht mit Geld bezahlt? So, denke ich auch so, ja, vielleicht einfach Danke sagen oder das Restaurant nochmal besuchen. So, das geht auch. Es muss nicht immer mit Geld geschehen. Das ist und schon dieser Gedanke, dass man irgendwie so nicht verstehen kann, dass jemand kein Geld annehmen möchte und das muss irgendeinen Grund haben. Und dann wurde dieser Grund erfunden, okay, weil in Japan ist ja Höflichkeit da irgendwie, steht ja ganz oben, das hat die höchste Prio. Ja. Also wenn jemand dann Geld bezahlt, bedeutet dann das irgendwie, dass der Service nicht genug war oder sowas. Deswegen fühlen sie sich dann beleidigt. Deswegen nehmen sie es nicht an. Nur die Wahrheit ist, das Konzept ist eben in Japan unüblich und deswegen sind sie auch dann einfach verwirrt auch zum Teil und nehmen das Geld einfach nicht an. Ja, vor allem auch als Teilzeitarbeiter oder sowas, hast du doch überhaupt keine Ahnung, was du damit machen sollst.
Das ist schon verrückt. Das ist so ein bisschen, als würden wir unsere Dankbarkeit auslagern in, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen 5-Euro-Schein bei uns in Deutschland. Und wenn du die 5 Euro gegeben hast, dann bist du von dieser, wie soll ich sagen, Schuld befreit, dich bedanken zu müssen, obwohl es eigentlich viel mehr wert ist, wenn du sagst, danke für den guten Service oder keine Ahnung, irgendwas, vielleicht ist irgendwas besonders toll gelaufen, dass das manchmal einen viel weiteren Weg geht als vielleicht der 5er. Klar, von dem 5er kann man sich auch was zu essen und zu trinken kaufen, aber trotzdem, Höflichkeit findet nicht nur über Geld statt.
Ja.
Und Wertschätzung.
Ich meine, in Amerika ist ja nochmal was anderes.
Ja, das,
ob
das
du dich dankbar fühlst oder nicht, du musst ja 25% geben.
Ja.
Wenn du es nicht hast, bist du so ein Verbrecher, so fast. Ja, aber ansonsten so Klischee ist auch dann, dass in Japan das Wort Nein nicht existiert, was auch nicht stimmt.
Das habe ich noch nicht gehört, ehrlicherweise.
Aber man hört sehr viele Sachen, dass auch in Japan zum Beispiel nur Fische gegessen wird oder dass man alles mit Stäbchen isst oder dass man in Japan überhaupt keine Kuhmilch trinkt. Und also da gibt es wirklich wilde Gerüchte und interessante Geschichten.
Gibt es nicht auch das Klischee, dass Japaner nichts vertragen? Was würdest du sagen?
Alkohol tatsächlich, dass da bestimmte Enzyme fehlen bei 70% der Japaner. Also bei manchen mehr und manchen weniger. Bei mir null, also selbst mit Radler oder sowas, wenn ich dann einen Schluck nehme, wird mir schlecht. Als absoluter Nicht-Trinker.
Das ist gut, das ist gesund.
Ja, so kann man es auch sehen.
Aber so Beispiele wie zum Beispiel Sayonara haben wir auch gehört, damit wird auch aufgeräumt. Finde ich gut, weil sonst, keine Ahnung, fährt man dahin, blamiert sich, plappert irgendwas nach, wie zum Beispiel eben das mit dem Trinkgeld. Das mag ich, wenn sowas erzählt wird, weil das ist ja dann echt und sowas finde ich gut zu wissen.
Ja, und es tauchen ja einfach immer neue Lügen eben auf, dass auch einige Touristen haben sich ja unmöglich benommen. Und dann gab es auch im Juni ganz viele Videos, die viral gingen auf TikTok, danach später auf Instagram, wo in dem es hieß, dass Japan eben Ausländer nicht mehr wollen und das Land zumacht, dass man da nicht mehr hinreisen kann und man braucht dann Vorabregistrierung, Textsystem ändert. Für Touristen wird alles doppelt so teuer, Hotels und so weiter und so fort. Aber es ist alles so
heiße Luft,
ja. Ja, Clickbait.
Am besten gleich mal bei Instagram und TikTok einfach Japanisch eingeben und den Haken oder wie sagt man, das Plus wegmachen und dem Hero folgen. Weil ich finde es ganz gut, wenn man so eine Anlaufstelle hat, auf die man dann vertrauen kann, ohne mich jetzt irgendwie bei dir einschleimen zu wollen. Aber es gibt ja so viele Quellen für dieses Wissen eben. Mhm. Und es ist dann schon eben gut zu wissen, wo man halt wirklich vertrauensvoll nachgucken kann. Das gibt's ja auch beim Thema Ernährung und so mehr als genug. Leute, die dann irgendwas erzählen, um vielleicht einfach nur um ihr Produkt verkaufen zu wollen. Und das ist wohl bei Sprache und bei Tourismus etc. nichts anderes.
Ja, und in den letzten Monaten immer wieder Videos generiert von KI. Also die Fakten sind von KI generiert und die im Hintergrund laufen einfach KI-generierte Videos, wo du nicht irgendwie sehen kannst, ob das Japan oder China oder Vietnam oder wo auch immer ist, alles irgendwie so gemischt. Aber da werden so fiktive Fakten über Japan erzählt. Ich meine, es sind doch mittlerweile so viele Bücher bei Amazon rausgekommen.
Ja.
Es gibt so skurrile Fakten über Japan und so. Das kannst du irgendwie überall finden. Die haben KI-generierte Bilder und KI-generierte Fakten und KI-generierte Rezensionen, die gekauft sind. Ich meine, so ein deutsches Buch, aber so Rezensionen aus Argentinien, Chile, so Mexiko. So, aha, alles klar, weiß ich Bescheid. So.
Das ist aber die einige Welt, fallen in der auch,
aber einige fallen auch drauf ein, wenn irgendwie ein Buch so viele gute Rezensionen hat. Und wenn man gar nichts weiß, kauft man vielleicht so ein Buch als Geschenk.
Ja. Wir wissen jetzt, welches Buch wir kaufen, wenn wir einfach Japanisch haben wollen. Ganz genau das da.
Ja.
die Richtung Schreiben von dir, Hiro, und zwar bei so einem großen Projekt, was ja auch über viele Jahre dauert. Hast du einen Tipp, weil du auch Content Creator bist, der ja immer irgendwie was erstellt, an Projekten arbeitet, manche dauern länger, manche gehen schneller, auch so in Richtung Schreiben jetzt. Was kannst du für einen Tipp mitgeben, wie man dranbleibt?
Das überhaupt loslegen. Und es ist wichtig, irgendwie auch dann auch, wenn man irgendwann irgendein Projekt startet oder ein großes oder kleines Projekt startet, braucht man auf jeden Fall Erfahrung, etwas zum Abschluss zu bringen. Es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie was Großes planen und nie zu Ende bringen und immer wieder sowas neu starten. Man braucht dann dieses Erfolgserlebnis, okay, ich habe irgendeins zu Ende gebracht. Auch wenn es nicht irgendwie 100% zufriedenstellend ist, es ist wichtig, etwas zum Abschluss zu bringen.
Ja. Das finde ich geil. Das hatten wir noch nie so, dass jemand gesagt hat, die Erfahrung, etwas zum Abschluss zu bringen, absolut nachvollziehbar.
Und selbst wenn es nicht irgendwie super ist und 1A ist oder sowas, muss man trotzdem auf die Schulter klopfen und sagen, hast trotzdem gut gemacht. Nächstes Mal wird's besser. Ist eine Erfahrung.
Ja, so sehe ich das auch. Und du hast es ja auch am Anfang der Folge so anklingen lassen, ne, dann auch das Buch von dir zu sehen, das dann im Regal steht oder das in der Bahnhofsbuchhandlung steht, das ist viel wert. Und gerade dadurch, dass so ein Buch sowas Physisches ist, man hat das einfach selbst geschaffen zusammen mit anderen Leuten. Und das ist ein Gefühl, selbst was geschaffen zu haben, was vielleicht auch andere Leute dann kaufen und genießen können, das macht einen sehr groß, finde ich.
Ist auch irgendwie so, ich meine, ich bekomme auch oft die Frage, wie man Content Creator wird oder überhaupt auch, wie man mit Japanisch lernen anfangen sollte oder sowas. Ist der erste Schritt ist Anfang.
Ja, ist so, ja.
Nicht erstmal irgendwie eine Anleitung lesen und irgendwie studieren, wie fange ich überhaupt mit Japanisch an, sondern erstmal loslegen.
Wir legen jetzt mit was anderem los, und zwar, also das Buch heißt einfach Japanisch, in allen Läden auschecken, von Hiro und von David. Und Hiro, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von Lesen und Lesen lassen gehört hast, aber wir kommen zum Ende und gegen Ende kommen immer unsere weltberühmten Rausschmeißerfragen. Und da wird's persönlich. Also wir sind jetzt noch nicht ganz weg von dem Buch, aber jetzt wird's tricky. Die Fragen hätten wir euch beiden eigentlich geteilt, aber du hast einen guten Eindruck gemacht. Ich glaube, die kannst auch du beantworten. Vor allem die erste, die ist für dich. Wie dringend brauchen wir hier in Deutschland Kombinis?
Sehr dringend, vorausgesetzt, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Oh. Sage ich ganz ehrlich.
Ja. Erzähl uns mehr, wieso Sicherheit?
Also die Kriminalitätsrate ist eben in Deutschland deutlich höher und vor allem nachts, wenn einfach nur 1-2 Leute in einem Laden arbeiten, der einfach alles hat und wo auch Geld ist und Bargeld angenommen wird, ist einfach mit Gefahr verbunden, wenn da einfach nicht viel los ist im Umfeld. Also es muss schon irgendwie sicher sein. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum hier nicht so viele Getränkeautomaten gibt wie in Japan in jeder Ecke, weil sehr viel dann kaputt gemacht wird. Selbst Telefonzellen werden ja oft demoliert hier. Und solange das eben gewährleistet ist, ist glaube ich auch dann möglich, so etwas zu machen. Es gibt ja einige Läden mittlerweile, so im Spätkauf oder sowas, eben auch mit Automaten. Aber da sieht man auch, wie sicher das überhaupt ist mit unendlich vielen Kameras und es ist auch nicht immer in Gegenden, wo Menschen da sind, auch nachts.
Das war eine sehr gute und wohlüberlegte Antwort. Ich dachte, also ich, Konbinis, wer das nicht kennt, das sind sowieso kleine, ja, Supermärkte, wo man auch zu nachtragender Zeit noch was zu essen, was zu trinken kriegt und halt so Sachen für den täglichen Bedarf, und die gibt es tatsächlich in Japan in den Großstädten an jeder Ecke, manchmal mehrfach. Und das ist, die sind super. Also ich bin da auch bei dir. Ich hätte die auch gerne. Jetzt sitzen wir in Bayern und bei uns sagt der Ministerpräsident, um 8 muss zu sein. Das heißt, das wird weiterhin ein Traum bleiben. Aber vielleicht die Berliner, die uns zuhören, die dann ihre Spätis zumindest haben, die gehen so ein bisschen in die Richtung Konbini.
Da müsste wahrscheinlich jetzt bei den Berlinern so ein Untertitel auftauchen, lacht den Späti. Ja.
Wir haben keine Spätis, Martin, bei uns ist um 8, wird der Bürgersteig hochgeklappt.
Und sonntags hat nur die Kirche offen. Ja.
Man sieht ja auch hier so bei den Tankstellen, wenn man nachts hingeht, kannst du auch mit den Leuten nur hinter Sicherheitsglas dann so sprechen, ne?
Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt, ja. Martin, die zweite Frage musst du stellen, weil die kann ich nicht stellen.
Ja, die habe ich vorhin schon angekündigt. Wir gehen wieder rein ins Buch, und zwar geht's im Buch auch um Toiletten. Und da gibt's den sehr interessanten Fakt, jetzt muss ich kurz spicken. In einfach Japanisch geht's ganz kurz sogar eben um Toiletten in Zügen und Bahnhöfen. Und ich finde die Vorstellung, in einer sauberen Bahnhofs- oder Zugtoilette zu sein, utopisch hier in Deutschland. Und gehst du in deutschen Zügen auf Toilette oder hältst du lieber durch, bis du da bist, wo du sein willst?
Wenn es sich vermeiden lässt, vermeide ich das.
Ja, sehr gut.
Ist auch dann echt so die Frage, wie sauber ist sie? Ne? Weißt du ja wirklich nie. Ist immer so, ich will nicht sagen 50-50, aber oft sind die ja nicht mehr zugänglich, auch bei ECEs zum Beispiel.
Ja. Und dann geht man immer rein, stellt fest, dass es aussieht wie Sau, und geht raus, und dann kommt direkt hinter einer und der denkt dann, dass man selbst mal das so zugerichtet hat. Ja.
Ja, ich meine, so im Juni gab es ja auch einen Vorfall, bei dem irgendein IC ja komplett gestoppt wurde, weil der zu dreckig war.
Das ist verrückt.
So, was war da los? Wie kann das überhaupt passieren?
Ja, das frage ich mich auch.
Ist echt unvorstellbar. Also ich habe kein Foto oder kein Video gesehen, aber das muss ja wirklich schlimm gewesen sein, wenn das in Deutschland gesagt wird.
Ja. Nee, Martin, mach du.
Deswegen fand ich eben diese Stelle so spannend, weil ich mir da halt denke, so ja, Bahnhofsklo ist Bahnhofsklo, und dass das in Japan halt eben auch anders geht, finde ich gut. Ja.
Und da musst du nicht mal Geld bezahlen. Ist kostenlos. Und das trotzdem sauber.
Also ich war 2017 war ich in Nagano, und da waren wir auch abends am Bahnhof noch was essen, und da ist es so, Bahnhöfe bei uns, das ist so die Bahnhofsgegend in Deutschland, die versuchst du immer zu meiden, weil ne, Bahnhofsgegend halt, und in Japan ist das was völlig anderes. In Nagano, das ist fast wie so eine Mall gewesen, und das ist auch in anderen Städten so, und da kannst du auch abends einfach, keine Ahnung, beim Donburi irgendwo in so einer Butze essen, und das ist super, weil das eben, du hast das Gefühl, sicher zu sein, du hast das Gefühl, dass es da sauber ist. Das ist das komplette Gegenteil von Deutschland.
Ja, man, es gibt auch natürlich nicht weniger sichere Orte in Japan, aber es ist trotzdem so, wenn man die Statistik auch dann sieht, es ist immer noch viel, viel sicherer als überall in Deutschland.
Und Deutschland ist jetzt per se kein unsicheres Land, das müssen wir auch dazu sagen, aber nee, in Japan ist das nochmal eine andere genau. Hausnummer, das ist richtig.
Ja.
Jedo, wenn ihr an der Arbeit an einfach Japanisch, also am Buch, hättet die Rollen tauschen müssen, also du zeichnest und David schreibt, was glaubst du, woran hätte das Buch am meisten gelitten?
An meiner Zeichenkunst.
Was für Davids Schreibkenntnisse spricht.
Also wahrscheinlich würde er dann wirklich, er würde wahrscheinlich dann so schreiben, wie er redet. Und er kann schon sehr, sehr gut und lange reden.
Ohne Punkt und Komma also.
Ja, also er hätte diese ganze Podcast-Folge auch alleine führen können.
Da sind wir gespannt. Vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr beim Comic-Salon.
Ist das schon wieder nächstes Jahr?
Der ist nächstes.
Ja, stimmt. 26, ja.
Kann es passieren, dass wir dich da vielleicht auch treffen?
Wer weiß.
Das wäre cool.
Ausgabe signieren lassen, Martin.
Ja, genau. Was auch cool zu wissen wäre, ist, du und David, ihr geht zusammen essen. Und ihr müsst für den jeweils anderen bestellen. Soll aber dem jeweils anderen auch schmecken, ne? Was bestellt ihr? Oder was bestellst du ihm? Und was denkst du, was er dir bestellen würde?
Mir, gute Frage, Blutwurst oder so?
Oh, mies.
Und ich nehme dann irgendwas mit Sülze.
Das ist so richtig gute deutsche Hausmannskost.
Ja. Essen was? Alle in Deutschland jeden Tag, genau.
Ja, genau.
Ich
und Bier. Ja.
Und man macht ja auch ständig Schweinshaxe zu Hause.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, Hiro, und dann sind wir fertig für heute. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie du den Begriff Zuhause für dich definierst.
Zu Hause, da, wo man sich wahrscheinlich am wohlsten fühlt, unabhängig von Region, Land, Ort. Also kann sich auch dann ändern.
Das Punkt. Ist eine sehr klare, gute Antwort.
Ja, kurz und bündig. Wir sagen vielen Dank, dass du da warst. War, finde ich, sehr unterhaltsam. Also ich fand's super. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ganz wichtig jetzt für alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, sich fragen, wo gibt's einfach Japanisch? Wer ist dieser Mann? Ich möchte ihn kennenlernen. Wo findet man dich online? Was muss man wo eingeben?
Überall einfach Japanisch eingeben und dann findet man mich schon. Also sei es dann YouTube, TikTok, Instagram oder auch in letzter Zeit auf Twitch.
Mhm. Schau an.
Sehr gut. Einfach Japanisch seit Anfang August überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wenn ihr also schon immer mal Lust hattet, Japanisch zu lernen, es geht ganz einfach.
Genau. Einfacher als man denkt.
Maxe, wann kommt unsere nächste Folge?
Unsere nächste Folge kommt am 1. Oktober, Martin.
Sehr gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mal schauen, in welcher Sprache. Hiro, vielen Dank.
Danke und auch.
Maxe, wir sagen ciao.
Tschüssi.
Matane.
Ich hätte schon fast Sayonara gesagt.
Da hast du aber nichts gelernt.
Ja.
Über mein Lebensmotto. Basiert auch in einem japanischen Spruch, Ichigo Ichie, heißt das, so vier Kanji-Zeichen. Und das bedeutet dann eine Gelegenheit, ein Treffen. So. Das wäre im Sinne, dass man jede Chance, jede Gelegenheit, jede neue Begegnung schätzen sollte, als wäre das wirklich vergänglich. Das ist so, wonach ich dann lebe. Man macht eben das Beste draus mit dem, ja, was man hat.
Das ist eine sehr bodenständige Einstellung.
Sehr philosophisch auch. Ich hätte fast gefragt, hast du das zufällig irgendwo tätowiert?
So hier.